Aber ich habe ein Vers oder sagen wir mal besser drei Verse und denke, wir möchten diese Interaktivität aufrechterhalten. Das heißt, ich gebe einfach nur den Anstoß und wir dürfen. Ich lese jetzt einfach mal die drei Verse vor. Wie gesagt, Schwerpunkt ist der eine Vers. Der ist nicht neu für mich oder auch, denke, die Hauskirche kennt den auch. Ich habe den heute ganz frisch, heute früh bekommen, so um kurz nach vier. Und ich hatte so den Eindruck, dass es einfach, ja, damit zu beginnen, Sprüche 4,23, ganz bekannt, beschäftigt mich also schon länger, immer wieder mal. Und zwar steht da, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In der Folge hatte ich noch zwei weitere Verse, die möchte ich gerade im Anschluss ergänzen. Und ich denke vielleicht, dann im Anschluss ein paar Gedanken von mir und dann machen wir eine ganz kurze Gebetspause, wo wir einfach schauen, was der Herr vielleicht dem einen oder anderen dazu zeigt oder gibt. Also wie gesagt, das Hauptthema, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich denke, das ist eine Aufforderung an uns. Ne? Das ist was uns angeht, was wir tun oder lassen dürfen. Was für mich dazu passt, Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und ein weiterer Vers, der für mich auch in die Reihung passt, ist 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also wir haben Herz, Verstand, Geist, das sind alles Dinge, die sitzen ja in uns oder sind in uns platziert. Die wirken irgendwie zusammen oder sind auch irgendwie in Abhängigkeit. Und ja, wie gesagt, dieses Thema mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, vielleicht ganz kurz zwei, drei Minuten, dass wir uns ausstrecken, was der Herr dazu zeigen mag. Und vielleicht hat auch der ein oder andere praktische. Ich denke, hier geht es ja auch wirklich um praktische Anleitungen. Was ist denn da zu machen? Auf was kommt es denn da an? Denn mit dem Vers Sprüche 4,23 haben wir ja eine klare Ansage. Ja, lasst uns einen kurzen Moment ins Gebet gehen oder den Herrn suchen und fragen. Und bin gespannt auf die Beiträge, die euch der Herr da zeigt.
Ja, also ich hatte eigentlich gleich da ist so ein bisschen Eindruck, der, nachdem du diesen Vers gelesen hast, das fast, der sich da ein bisschen mit dem koppelt, was du auch gesagt hattest, Peter. Ich denke, oft ist es so, dass wenn wir Feind irgendwelche Türen öffnen, dann ist es meistens das Problem, dass unser Herz auf andere Dinge fokussiert ist. Ja. Ich meine, Jesus sollte immer an erster Stelle stehen. Ja. Auf ihn sollte unser Herz ausgerichtet sein. Und wenn da sich andere Dinge reinschieben, was immer auch das ist, ja, die natürlich der Feind da versucht reinzubringen, und wir da unser Herz ansprechen lassen, ja, oder diesen Dingen dann anhängen, wie auch immer, ja, dann haben wir da schon eine Tür geöffnet für den Feind, ja, wo wir dann immer wieder rein können, bis wir die dann schließen. Ja. Das war so ein Eindruck, den ich da hatte in Verbindung auch mit diesem Vers.
Vers, der mich auch schon länger beschäftigt und immer wieder beschäftigt. Da gibt es im Jeremia gibt's eine Stelle, die mir ein bisschen erklärt, warum das Herz so wichtig ist. Steht in Jeremia, ist die 31, die 33, eventuell auch die 34, aber die 33 ist eigentlich das Wichtigste. Jeremia 31, Vers 33. Da geht es um den neuen Bund. Da spricht einer der Propheten von dem Bund, den der Herr in der heutigen Zeit machen will. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Yahweh. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. In der heutigen Zeit schreibt der Herr die Gebote in die menschlichen Herzen. Wenn ich mir den Psalm 1 angucke, da steht, ich weiß nicht, welcher Vers es ist, ich kann schlecht blättern, jetzt weil ich beide Hände frei habe, da steht, dass der Mann, der 24 Stunden am Tag nachsinnt über das Gesetz des Herrn, der ist wie ein Bach wie ein Baum an grünen, an frischen Bächen, der seine Frucht bringt das ganze Jahr. Das Herz ist so wichtig, weil der Herr sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Und der Gegenspieler hat nur ein Ziel. Der möchte uns das rauben. Und wenn er es nicht rauben kann, dann möchte er seine Dinge dazwischen platzieren, damit wir eben nicht 24 Stunden über den Herrn nachdenken, sondern der möchte da Raum einnehmen drin, damit wir über ihn nachdenken, um uns zu verwirren. Aber es ist nicht neu. Er ist ein Lügner, er ist ein Verwirrer, er ist ein Mörder. Deswegen denke ich, es erklärt mir etwas, warum das Herz so wichtig ist, weil der Herr über die Herzen und nicht über den Verstand operiert.
Direkt darauf ergänzend und eigentlich wiederholend, um auch klarzumachen, dass das, was in Jeremia als Prophezeiung gesprochen ist, im Neuen Testament auch als Fakt dargestellt wird, um also hier auch die Brücke wirklich zu schlagen. Im Hebräer 10 ab Vers 14, da wird nochmal wirklich so zusammenfassend deutlich gemacht, warum Jesus Christus gestorben ist und warum er wieder auferstanden ist und warum er als hoher Priester da steht, aber letztendlich, was sein Opfer bewirkt hat. Da heißt es ab Vers 14 im 10. Kapitel des Hebräerbriefes, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde an jenem Tagen, spricht der Herr, und jetzt kommt wieder das Zitat aus Jeremia, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Der Schlüssel liegt darin, dass Gott Interesse an unserem Herz hat, und nicht an unserer äußeren Hülle. Und dass er alles, was er bewirkt, bewirkte durch das Herz hindurch. Hebräer 10, ab Vers 14, 14 bis 18. Und es geht darum, dass Gott alles, was er bewirkt, aus diesem Herz heraus hervorbringen möchte. Also er verändert uns nicht von außen. Wenn es dafür heißt, das Blut hat uns reingewaschen, dann hat das nichts damit zu tun, ob unsere Fingernägel sauber sind. Sondern es hat was damit zu tun, dass unser Herz frei gemacht wurde, dass sein Geist in uns Wohnstatt nehmen kann. Und wenn wir das nicht bewahren, wenn wir dieses Allerheiligste, den Tempel des Allerhöchsten, nicht bewahren, dann kann alles, was da rauskommt, auch nicht rein sein. Oder andersrum, was wir bewahrt haben, was sein Platz ist, aus dem heraus entspringt auch das, was er in uns hineingelegt hat. Und deswegen ist das der zentrale Dreh- und Angelpunkt.
Ich habe jetzt einen Vers gefunden, und zwar in Lukas 21, Vers 34. Also ich habe mich erstmal gefragt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Was bewahre ich denn sonst mehr? Was ist das? Ich weiß es nicht. Muss ich mir noch zeigen lassen. Vielleicht hat jemand von euch eine Antwort drauf. Aber dieser Vers in Lukas besagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Also davor soll ich mich hüten und somit mein Herz bewahren.
Also ich gehe da eigentlich in der gleichen Aussagefolge mit rein. Ich war heute Morgen, habe mir die Stelle durchgelesen, wo Abraham den Auftrag bekommen hat, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und da ist mir gerade nochmal, weil ich komme ja immer mit dem, was ich vom Herrn habe. Und der Abraham musste sein Herz behüten, weil er hat doch eigentlich vom Herrn was ganz anderes gehört gehabt. Ne? Abraham, Papa vieler Nationen und zähl mal die Sterne, so viel Nachkommen. Und jetzt kriegt er so einen Auftrag. Und also er musste sein Herz bewahren, er musste aber auch vertrauen. Und der war in einer ganz schönen misslichen Lage, weil wie, wenn jetzt so ein Auftrag kommt und er gehorsam sein muss, wie passt das denn zu dem? Aber er hat vertraut, er hat sein Herz bewahrt, er hat nicht gemurrt, er hat keinen Aufstand gemacht. Und letztendlich, die Freiheit hat er erlebt, als er im Vertrauen auf Gott sogar das Messer schon in der Hand hatte. Und was der Herr mir persönlich, jetzt von der Bibelstelle weg, zu mir persönlich nochmal, diese Erkältungskrankheitssymptome, die da im Moment so mit Fieber und Kopf und so weiter sind. Also Mittwochmorgen bin ich auch so aufgestanden und habe auch gedacht, na, gestern Abend ging es dir noch gut, in der Nacht hast du super geschlafen und morgen stehst du auf und alles ist anders. Ne? Kann ja gar nicht sein. Und ich merke einfach nur, wie Gott mir persönlich jeden Tag in unterschiedlichen Situationen klar macht, Heidi, du bist ein lebendiger Stein und wenn du auf dich nicht Acht gibst, krankt der Körper mit. Der Peter kann nicht auf dich aufpassen und ich kann nicht auf den Peter aufpassen. Ich kann zwar, wenn ich was kriege, im Gebet, aber ich muss auf mich aufpassen und sagen, Herr, was ist denn jetzt dran? Was ist es an mich zu tun? Und da ist wirklich der Ruf hin zu seinen Füßen, in seine Gegenwart und wirklich abwarten. Wir brauchen da nichts zu tun. Wir dürfen einfach sein, denn Gott ist auch. Gott ist, dass er alleine ist, ist schon gut. Aber indem ich dann hingehe und sage, hier bin ich, dann passiert etwas, nämlich er rührt mich an. Er gibt mir meinen Glauben zurück, wenn er geschmälert ist. Er schenkt mir Heilung, da fließt die Heilung Gottes direkt. Er beantwortet mir Fragen, die ich vielleicht vor einem halben Jahr mal gestellt habe. Auf einmal habe ich eine Antwort, die ich in dem Moment gar nicht gestellt habe. Also mein Punkt ist, ich rufe euch wirklich alle auf, da in eurem Recht, was wir haben, auch wirklich zu gehen und die Dinge zu tun, die wir tun dürfen.
Also ich werde täglich auf das Wort geworfen, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Denn es gibt täglich Situationen in meiner Welt, wo ich denke, oh nein, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Oder warum das jetzt? Oder nein. Und dann ist es genau eigentlich das, was mich in Freiheit laufen lässt, wenn ich dann eben von dieser Situation es schaffe, wegzugucken, dass ich mich eben nicht da hinein verbohre und denke, oh Mann, Herr, wie kannst du das zulassen? Oder indem ich mich eigentlich auch über den Herrn stelle und dann denke, oder ich glaube, es besser zu wissen, das kannst du doch jetzt nicht machen oder so, sondern das ist dann, also dann merke ich an mir, das ist dann echt Arroganz und auch Stolz. Ich weiß es besser, als der Herr es mir jetzt heute zugedacht hat, dass ich dann wirklich den Blick von der Situation auf Jesus hin richte, dass ich mich wirklich entscheide. Ich schaue jetzt auf Jesus. Ich entscheide mich jetzt, die Situation, also in dieser Situation, die mir überhaupt nicht passt und deren Konsequenzen oder deren Folgen ich in irgendeiner Art und Weise vielleicht überblickend denke, oh Gott, Herr, nee, also wenn das jetzt eintritt, dann ist es ganz furchtbar, aber dass ich dann entscheide, ich schaue auf Jesus und ich schaue auf ihn und ich vertraue ihm und spreche das aus, Herr, ich vertraue dir jetzt, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich weiß es eben nicht besser als du, aber du willst mich schulen und dein Ziel ist es, deinen Willen in meinem Leben zu laufen, also dass ich das verstehe. Und dann, wenn ich das kann, also wenn ich das schaffe, ja, also wenn ich schaffe, die Situation sein zu lassen und mein Herz und mein Blick auf Jesus zu richten, dann laufe ich in Freiheit. Dann kann ich in der Situation, und egal wie erdrückend die sein kann oder so wie ich sie empfinde, das ist ja immer subjektiv, dann habe ich trotzdem Freiheit und kann in Frieden sein mit dem Herrn, weil ich weiß, er hat das zugelassen und ich stehe nicht über ihm, sondern ich stelle mich darunter. Das ist so, wie ich das übe jeden Tag. Und es ist interessant, das reißt nie ab. Also ich bin damit nie fertig.
Mich hat das auch erinnert an etwas, ich weiß nicht, war es Chamberlain, der das? Ich glaube, der hat es gesagt, eben genau in diesen Situationen dann zu sagen, danke Herr, dass ich darin jetzt gehorsam lerne. Statt zu murren in der Situation, also ich bin an einer ähnlichen Baustelle, und statt zu murren in der Situation, einfach dem Herrn zu danken und zu sagen, danke Herr, dass ich da jetzt gehorsam lernen darf. Genau in dieser Situation.
Also vielleicht nochmal an den einen oder anderen Gedanken, auch über die Kombination Herz, Verstand und Heiliger Geist. Das Zentrum der Christen ist das Herz, in dem Herz. Und wir haben auch in der Studie gelernt, da steht ja so schön, unser Herz ist unheilbar. Also wir selbst können nichts an unserem Herzen tun. Wir sind nicht in der Lage, unsere Herzenseinstellung zu ändern oder heil zu werden in den Herzen. Das macht der Herr, das heißt so schön, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also, und wenn da steht, bewahre oder behüte dein Herz, dann geht es darum, mit was bringen wir unser Herz zusammen. Und es geht eigentlich nur darum, dass wir unser Herz mit Gott zusammenbringen, mit dem, was der Heilige Geist von Gott uns zeigt. Die Frage ist für mich immer, ja, wie kommt der Verstand da rein? Und der Verstand, es kann eigentlich nur gesund sein, wenn der Verstand diesen Prozess oder das unterstützt. Und in vielen Fällen steht der Verstand den Dingen Gottes ganz klar im Wege. Die Dinge, die der Herr hat, die kann man nicht mit dem Verstand erfassen. Die sind mit dem Verstand nicht zu begreifen. Der Verstand kann uns aber hilfreich sein, wenn wir über das Herz, über den Geist eine Empfindung bekommen und sagen, da stimmt was nicht. Da kann uns der Verstand helfen, da reinzugehen, zu sagen, wenn wir da trainiert sind und wenn wir da geübt sind, und geübt da drin zu sein, funktioniert einfach nur, wenn wir kontinuierlich versuchen, uns mit den Dingen Gottes zu beschäftigen. Wenn wir das suchen, was von Gott ist. Das, was der Geist freisetzt. Im Grundsatz, im Natürlichen, stehen sich Herz und Verstand konträr gegenüber. Das muss ich verstehen. Das ist einfach so. Und so wie Jutta hat das so schön gesagt, das ist so. Viele Dinge kann ich mit dem Verstand überhaupt nicht begreifen. Und ich kann sie nur über das Herz verstehen oder über den Geist, der ja in unserem Herzen ist. Und die einzige Möglichkeit, um im Herzen verändert zu werden, oder ist über die Liebe des Herrn. Das heißt, vom Grunde geht es darum, diese Liebe erstmal zu begreifen und nicht nur zu begreifen, ich muss sie auch empfangen. Das ist auch ein Gehen oder sich aufmachen an eine Stelle, an einen Punkt. Und wir brauchen dieses kontinuierliche Einwirken, dieses kontinuierliche Durchfließen von der Liebe in unsere Herzen. Das ist diese Art, wie wir dieses Herz behüten. Also ich weiß oder wir wissen, unser Herz hat Filter- und Speicherfunktion. Das heißt, Dinge, mit denen wir unser Herz zusammengebracht haben, die sind dort drin. Nicht nur das, was von Gott ist, sondern auch andere. Ich meine, viele von uns wissen darum oder haben selbst schon erfahren, was manchmal rauskommt. Und ich meine, manchmal ist es, oder oft genug ist es über den Mund, und der Mund redet oft das, was im Herzen ist. Und diese Konstellation, ich sage einfach mal Geist, Herz, Verstand, diese Konstellation, die ist für mich nach wie vor immer interessant, weil es darum geht, wo ist der Verstand hilfreich bei den Dingen, die mit dem Herz zu tun haben, und wo steht er dem Herz im Wege. Und es gibt einfach unendlich und genug viele Möglichkeiten und Stellen, wo der Verstand dem Herzen im Wege steht. Und wenn er dem Herzen im Wege steht, steht er den Dingen Gottes sowieso im Wege, automatisch im Wege. Und dem Geist logischerweise. Weil das passiert über die Mitte, das passiert über das Herz. Das kann man eigentlich auch nicht begreifen, wie das funktioniert, weil wir denken immer, wir sind Verstandesmenschen, aber der Geist Gottes, der ist mal nicht in unserem Kopf.
Dazu hätte ich auch noch eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief, und zwar im dritten Kapitel. Paulus macht deutlich, dass das alles also wirklich über das Herz geht, dass das Herz der auch das Zeugnis darüber ist, ob Jesus Christus in dem Leben des Einzelnen wirkt oder nicht. Und er bringt dann nochmal diesen Vergleich zum Alten Testament, und das fängt dann ab Vers 14 da an. Ich würde jetzt nicht alle vorlesen, 14 bis 18 sind eigentlich so die Schlüsselstellen. Aber worauf hinausläuft, ist, er sagt, dem Volk Israel sind die steinernen Gesetzestafeln zum Gehorsam gegeben worden, als Gesetz. Das heißt, diese Tafeln konnten sie auch nur über ihren Verstand aufnehmen, und da sind sie gescheitert. Und er sagt auch dann in diesem Vers 15 am Ende, da liegt noch eine Decke auf ihren Herzen. Sie haben nicht erkannt, dass das, was im alten Bund eben diese steinernen Gesetzestafel waren, nicht die Errettung war, sondern dass Jesus Christus die Errettung war. Aber diese Errettung ist nicht erkennbar, wenn unser Herz zugedeckt ist, sondern erst dann, wenn unser Herz freigemacht ist, frei ist, um dass der Herr wirklich in diese Herzen hineinschreiben kann. Und dann wird diese Decke weggenommen, wie es dann im Vers 16 weiter heißt. Was das heißt, ist einfach, wir müssen an der Stelle, ja eigentlich, ich sage fast schon mal, den Verstand ausschalten, um einfach den Herrn durch das Herz wirken zu lassen, dass dann so Dinge wie Glauben gestärkt werden, dass ein Festhalten daran existiert, dass der Geist in uns wohnt und er derjenige ist, der uns hilft, unseren Verstand und unsere Sinne unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Und dann erst werden wir, was dann hier so schön in den Versen 18 dann hervorkommt, wir werden dann mit aufgesägtem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen. Da geht es auch nicht so sehr um die physischen Augen, als um die geistlichen Augen, die da sehen werden. Weil jetzt das, was der Herr für uns hat, in unser Herzen geschrieben ist. Und das die Quelle ist, aus dem heraus unser Glauben, unsere Festigkeit, unser Ausharren, wie es an vielen anderen Stellen heißt, Leidenskraft herauskommt, nicht aus dem Verstand, der im Zweifel sagen will, warum soll ich mir das jetzt antun? Ich wähle lieber den einfachen Weg, weil das Herz sagt, es ist es wert, weil du wirst die Herrlichkeit schauen. Und wenn wir das natürlich nicht bewahren, dann machen wir genau das kaputt, was zentraler Dreh- und Angelpunkt unseres geistlichen Glaubenslebens sein muss. Und es war ja auch interessant, dass Jesus, als er für Petrus gebetet hat, nachdem er ihm angekündigt hat, dass er ihn verleugnen wird, hat er ja nicht gebetet, Herr, schütze den Petrus, dass er mich doch nicht verleugnet, sondern er hat gesagt, Herr, stärke seinen Glauben. Ja, und der Glaube ist wiederum, wenn wir im Wort schauen, auch wieder mit dem Herzen verbunden. Ja, was wir kennen es auch aus uns selbst heraus, wenn wir Dinge tun, die wir, mal sagen so schön, wenn wir die vom Ganzen, aus dem Herzen heraus tun, oder wo unser Herz dran hängt, dann tun wir die auf eine ganz besonders energiereiche Art. Wir tun sie aus Überzeugung, wir tun sie aus Freude an dieser Sache und voller Motivation. Das sind alles Dinge, die aus dem Herzen herauskommen. Und so, wie wir das in weltlichen Dingen eigentlich manifestieren und sagen, da, wo mein Herz dran hängt, da stecke ich alles rein. Und dann ist da eben die Frage, was Karin vorhin sagte, was ist eigentlich das, wovor wir unser Herz bewahren müssen? Eben die falschen Dinge, die Dinge, die nicht von Gott sind, die Dinge, die uns die Welt vorgaukelt, die lohnenswert und wichtiger wären als Gott. Und deswegen ist immer wieder so wichtig, das Herz dahingehend zu prüfen, ist Jesus Christus wirklich Dreh- und Angelpunkt dessen, was in meinem Herzen ist? Und aus dem heraus kann ich alles andere leben, so wie der Herr es für mich vorgesehen
hat. I'll read one scripture from Matthew 12, verse 35.
Matthäus 12, 35.
A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasures brings forth evil things.
Danke. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist.
I believe heart is a really mirror of a person, because a person can only talk what he has filled his heart with.
Ja, also ich denke, das Herz ist wie so ein Spiegel, weil eben aus dem Mund dann auch nur das rauskommt, was ja mit was das Herz gefüllt ist oder was im Herz ist.
So I believe it's also important for me and for us to guard what I and what we feed our heart with.
Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir da Acht haben, mit was wir unser Herzen füttern sozusagen oder was wir da reinlassen.
Ich würde nur den Vers 34 noch dazu nehmen, weil das bestätigt, was Radner auch gerade gesagt hat. Da heißt es im zweiten Teil, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund.
Ja.
Wessen der Mund übergeht, ist des Herzens voll. Gibt's auch.
Ja, genau. Oder was du gesagt hast, wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Und wenn wir verstanden haben, dass wir Gott sehen, Gott hören und Gott fühlen, nur über das Herz können, nur über den Geist, der in unserem Herzen wirkt, dann ist es ganz klar, mit was wir unser Herz zusammenbringen dürfen und müssen. Und weil allein dort die Möglichkeit ist, dass diese Dinge verschwinden können, die da noch drin sind. Und keiner von uns ist, glaube ich, an dem Punkt, dass er weiß, was eigentlich alles noch in seinem eigenen Herzen drin ist.
Könnt ihr mal den 1. Mose 6, Vers 5 auf den Bildschirm bringen? Normal soll man die negative Bibelverse zitieren. Ich mache es jetzt ausnahmsweise mal, weil hier steht eine göttliche Wahrheit über unser Herz drin. Der 1. Mose 6, Vers 5. Und Jahwe sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist die Sichtweise Gottes auf einen Mensch, der nicht den Heiligen Geist besitzt. Aus dessen Herz kommt Böses den lieben langen Tag. Das muss man als geistliche Wahrheit mal akzeptieren. Das ist, glaube ich, um zu sehen, dass das von Gott kommt, dass das nicht von uns irgendwas ist, was wir uns erdenken. Mit dem Einzug des Heiligen Geistes beginnt dort ein Prozess, aber wir beginnen dann, uns von 100% böse ganz langsam in besser zu entwickeln. Menschen gehen verschieden schnell, aber das sind Prozesse, die gehen über Jahre, die gehen über Jahrzehnte, manchmal sogar über Dekaden hinweg. Dass man selbst noch hin und her gezerrt werden kann, wenn man den Heiligen Geist besitzt, da gibt es eine wunderschöne Stelle, muss ich kurz aufschlagen. Eigentlich gibt es zwei Stellen, aber ich nehme jetzt nur eine davon dran, und zwar ist das im Matthäus 3, Vers 15. Der Johannes war ja von seiner Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und da kommt Jesus zu ihm und will getauft werden. So, da kommt also jetzt Jesus zu Johannes und will getauft werden. Und dem Johannes sein Verstand sagt, boah, das kann ja gar nicht sein. Du bist der Sohn Gottes, der erkennt ihn, weil er den Heiligen Geist hat und sagt, ich habe nötig, mich von dir taufen zu lassen. Das heißt, er will erstmal gar nicht. Sein Verstand sagt, das muss hier andersrum sein. Und dann hat Jesus eine ganz tolle Antwort für ihn, die mir sehr viel Mut macht. Der sagt, lass es einfach so sein. Für mich hat das, als ich diese Stelle für mich entdeckt habe, bedeutet, dass es möglich ist, dass ich meinem Verstand sagen kann, lass die Dinge Gottes einfach so sein. Stell sie über das, was du denkst. Lass es einfach so sein. Es gibt noch so eine tolle Szene, die ist aber nicht ganz so deutlich, wo der Petrus die Füße gewaschen bekommen soll. Wo er sagt, Herr, du wirst mir nie die Füße waschen, nimmermehr. Und dann sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil in mir. Und da erst versteht er und sagt, dann wasch mich ganz. Das sind für mich so mutmachende Beispiele, dass ich wirklich, wenn ich dieser Baum bin, der am frischen Wassern steht und mit dem Gesetz des Herrn in meinem Herzen arbeite und es nicht verkümmern lasse, dann kann ich irgendwann an einen Punkt kommen, wo in vielen Fällen, nicht immer, da bin ich auch nicht, aber in vielen Fällen manchmal schon der Punkt kommt, wo ich sage, mein Verstand sagt mir was ganz anderes, aber ich will es jetzt so sein lassen, dass das Wort des Herrn wichtiger ist als mein Verstand.
Kam noch so ein Gedanke, ich weiß, glaube, es war mal so ein Beispiel, was der Pastor Charles hatte, da ging es um Baseball, ne, um diese Base 1. Diese Base 1, das war der Platz, an dem wir uns füllen lassen müssen oder füllen lassen dürfen mit Gottes Liebe. Und die Erklärung war immer, du musst immer wieder zu dieser Base 1 zurückgehen. Immer wieder kontinuierlich zu dieser Base 1 zurückkommen, damit du gefüllt wirst. Das ist wie das Auftanken von einem Auto, das eigentlich ohne dieses Auftanken, ohne diesen Sprit nicht laufen kann. Und ich weiß nicht, ob wir das wirklich vollends verstanden haben oder ob wir es eigentlich auch kontinuierlich leben oder ob es Platz hat in unserem Leben, dass wir kontinuierlich zu dieser Base 1 zurückkommen und uns füllen lassen mit seiner Liebe. Das ist für mich die Grundvoraussetzung oder Grundtenor auf diesen Vers aus den Sprüchen. Weil nur durch die Liebe Gottes, durch die Liebe, die uns durchströmt, überhaupt in unserem Herzen was passiert. Und wir können Veränderung nur erfahren über Herzensbegegnungen. Über Begegnungen, die wirklich aus vollem Herzen, mit ganzem Herzen erfolgen. Und wir wissen, wenn wir so eine Begegnung haben oder gehabt haben, dass da was passiert ist. Dass in dem Moment etwas passiert. Und vielleicht müssen wir auch wieder neu lernen oder auch wieder neu verstehen, wie wichtig es ist, zu dieser Base 1 kontinuierlich zu gehen. Ein Aspekt, der für mich noch in diese Richtung geht, es ist wichtig, in diesem Körper verbunden zu sein. Weil oft genug sind Dinge, die in unserem Herzen sind, für uns nicht direkt sichtbar. Aber für andere schon. Einmal für Gott sowieso, aber auch für Brüder und Schwestern sind Dinge sichtbar, die wir selber oft genug nicht erkennen.
Vielleicht noch einen ganz bekannten Vers, der das auch deutlich macht, wie zentral das Herzen ist. Das Herz ist Römer 10, Vers 9. Weil und auch 10 kann man noch dazu nehmen, dann wird's, ich meine, die sind bekannte Verse und trotzdem, da heißt es, ich lese es nochmal vor, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, das können wir alle, das kriegen wir problemlos hin, und in deinem Herzen glauben wirst, nicht in deinem Verstand, nicht in den Nieren, nicht in der Galle, sondern im Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten erweckt hat, du errettet werden wirst. Und dann heißt es in 10 nochmal, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Also auch wieder nicht der Verstand, nicht die Worte, sondern es ist das Herz, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Aber das, was wir haben gerade an der anderen Stelle gesehen, was aus dem Mund kommt, ist das, was im Herzen ist. Es fängt also im Herzen an, dass dort der Glaube verankert ist, dass Jesus Christus Herr ist, dass er meiner Retter ist. Und aus dem heraus erlange ich überhaupt erst die Fähigkeit, mit dem Mund zu bekennen. Und ja, was im Herzen ist, das ist das, was ich bekenne oder auch nicht bekenne. Und ja, wenn wir das nicht bewahren, nicht behüten, und damit fängt alles an, ja, denn das ist der Schritt, den ich tun muss, wenn der Herr mich zieht und ich um Vergebung bitte und dann aus ganzem Herzen glaube. Erst dann wird die Errettung sich manifestieren.
Ich denke, damit würde ich es beenden. Ich denke, da liegt noch so viel drin und es war jetzt halt eben aktuell, dass mir der Herr das aufs Herz gegeben hat. Und es kommt immer wieder, der Vers kommt immer wieder mal durch, ne, weil ich weiß nicht, aber ich denke, es gibt einen Grund dafür und es ist gut, einfach zu gucken, ja, mit welchen Dingen bringe ich mein Herz zusammen oder weiß ich um Dinge, die in meinem Herzen sind und ich weiß, ich muss zum Herrn gehen, damit er eben da eine Bereinigung vornimmt, weil allein da die Stelle ist, wo das überhaupt machbar ist und geht und funktionieren kann. Und ich kann einfach nur wieder sagen, diese Base 1 zurückkehren an diesen Punkt, an diesen Platz und auch in der Verfassung zu sein. Und das ist wiederum eine Sache der Herzenseinstellung, diese Liebe zu empfangen. Ich denke, da dürfen wir auch uns noch ein bisschen bewegen an dieser Base 1, um diese Base 1, weil was der Herr nicht in uns hineingibt, das können wir nicht geben. Und wenn wir seine Liebe nicht empfangen können, und wenn seine Liebe nicht durchgeht, sind wir nicht an dem Punkt, überhaupt Liebe geben zu können oder überhaupt zu lieben. Wir wären dann nur auf dem Punkt zu lieben mit der Art von Liebe, um die es eigentlich nicht geht. Ja, ich bete noch zum Ende. Vater im Himmel, du bist einzigartig und wunderbar und wir brauchen dich und wir brauchen ja deine Liebe, Vater. Und wir brauchen das Erfahren, das Fließen deiner Liebe durch unsere Herzen, durch mein Herz und durch die Herzen jedes Einzelnen, Vater. Wir brauchen Herzensbegegnungen, die ja auf Herzensebene stattfinden. Einmal mit dir, aber auch mit Brüdern und Schwestern, weil das Begegnungen sind, wo in unserem Herzen was passiert, Vater, wo du Veränderungen vornehmen kannst, Vater. Und ich danke dir, Vater, dass du in der Lage bist, Brüder und Schwestern, Vater, zu verwenden und zu benutzen, um uns zu berühren im Herzen, Vater. Du bist der an unseren Herzen arbeitet. Und das, was wir brauchen, ist an erster Stelle, Vater, deine Liebe zu empfangen, zu verstehen, Vater, wie groß und wie wunderbar deine Liebe ist, Vater. Und hilf uns, hilf mir, dass ich zu dem Punkt komme und zu dem Punkt gehe und kontinuierlich zu diesem Punkt komme, um diese Liebe zu empfangen, Vater. Und hilf mir, Vater, dass ich an dem Punkt mit der richtigen Herzenseinstellung, mit der richtigen Erwartung, mit der richtigen Einstellung zu dir bin, Vater, damit ich empfangen kann, Vater. Und ich bete, Vater, dass um Herzensbegegnungen, Vater, um Herzensberührungen, Vater, dass du an meinem und an unseren Herzen arbeitest und wirkst, Vater, weil du in der Lage bist, Vater, uns heil zu machen, Vater, an Körper, Seele und Geist, Vater. Und ich danke dir, Vater, dass das dein Plan ist, Vater, dass du ein Gott des Heils und der Wiederherstellung bist, Vater. Und da geht es in erster Linie um die Wiederherstellung und die Heilung unserer Herzen, Vater. Und ich danke dir, Vater, für dein Wirken, für dein Tun, dass du erfahrbar bist, Vater, dass du spürbar bist, Vater, und dass wir dich sehen, hören und spüren nur durch unser Herz können, Vater, dass wir empfangen können nur über unser Herz, Vater, und über deinen Geist, Vater, dass ohne deinen Geist, der in unseren Herzen wirkt, Vater, nichts möglich ist, Vater. Ich danke dir, ich lobe dich und ich preise dich, Vater, und ich danke dir, Vater, für Heilung, Vater, die da ist, die unterwegs ist, Vater, für Heilung, die freigesetzt ist, Vater, durch das Opfer von deinem Sohn Jesu Christi vor mehr als 2000 Jahren, Vater. Ich danke dir für Glauben, Vater, der in unseren Herzen ist, Vater, der wirksam ist in unseren Herzen, Vater, für Glauben an einen großen Gott, dem nichts unmöglich ist. Ich lobe dich, ich preise dich, Vater, und ich spreche einen Segen aus für jeden, der hier ist, für jeden, der Heilung braucht in der Gemeinde, für alle, die nicht hier sind, Vater. Und ich lobe dich, ich preise dich und ich danke dir in Jesu Namen. Amen.